Die Puritaner Buchreihe mit Ralph Wenning. Aus dem Buch In der Schule Gottes lernen. Mit der Überschrift Buße von toten Werken. Die Buße ist die erste Milch, die christliche Unmündige saugen, aufnehmen und am besten verdauen. Sie tun nicht nur wegen, sondern auch von toten Werken Buße, das heißt, den Werken, die von denen getan werden, die tot durch Sünden sind. Sie entkommen den großen Befleckungen, die es in der Welt durch die Lust gibt. Die andere Portion Milch, der Glaube, ist für sie schwer zu verdauen. Er bleibt lange in ihrem Mund, bevor sie schlucken. Denn, sagt der Text, es ist nur Glaube im Sinne einer Ausrichtung an Gott vorhanden. Das meint eher ein Agieren als ein Handeln im Glauben. Und der Glaube richtet sich nicht mehr so sehr auf Christus wie auf Gott. Er schließt Christus nicht aus, aber sie sind weniger geschickt darin, ihren Glauben an Christus auszuüben, als ihren Glauben an Gott. Sie können besser Buße tun als glauben. Punkt 1. Buße ist die erste Milch, die Unmündige trinken. Dies wird man erkennen, wenn man darüber nachdenkt, wer die ganze Schrift hindurch Unmündige sind und als Unmündige angesehen werden. Die meisten im Volk Gottes unter dem Alten Testament waren Unmündige. Es gab in der Tat einige Väter, zum Beispiel Abraham. Doch es gab, das kann ich sagen, nur einen von jeder Art. Abraham, der Vater der Glaubenden. Hiob, der Geduldigen. Und Mose, der Demütigen. Es gab auch einige junge Männer, die stark waren und den Bösen überwandten, wie Josua und Kaleb, die Gott ganz und gar folgten, und das Wort Gottes blieb in ihnen. Doch es gab Unmündige im Überfluss, wie uns der Apostel sagt. Siehe Galater 4, die Verse 3 bis 4. Als wir Unmündige waren, als wir unter dem Gesetz waren, waren wir in einem Stand der Knechtschaft, mehr wie Knechte als wie Kinder. Und folglich war die Milch, die man jenen zu trinken gab, die Lehre von der Buße. Denn Jesus Christus war unter einem Schleier und wurde von ihnen größtenteils als Typus und Schatten gezeigt, und ihr Glaube richtete sich auf Gott und Christus. Die Menschen zur Zeit von Johannes dem Täufer waren im Allgemeinen nur Unmündige, und deshalb nährte er sie auch mit Milch, die Lehre von der Buße. Doch er richtete ihren Glauben dennoch auf Christus, der nach ihm kommen sollte. Seine Lehre und Taufe war die der Buße. Als Christus in der Welt war, waren die meisten seiner Jünger Unmündige, wie oben erwähnt wurde. Und Christus selbst gab ihnen als erste Nahrung Milch, doch gemischt mit Glauben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dies wird der Anfang des Evangeliums von Christus genannt. Sie glaubten auch an Gott, und unser Heiland forderte von ihnen, als Fortschritt für ihren Glauben, auch an ihn zu glauben. Alle sind zuerst bei ihrer Bekehrung Unmündige, und all diese kennen eine Zeit lang Buße besser als Glauben. Die erste Lehre, die den ersten Bekehrten gepredigt wurde, war Buße. Und die dazu bestimmt sind, nicht mehr als Unmündige zu sein, nähren sich alle Tage von dieser Milch. Punkt 2. Unmündige verdauen Buße und sind darin besser als im Glauben und in der Liebe. Sie sind am besten in der Buße. Darin besteht ihre Vorzüglichkeit, ihre hauptsächliche Fähigkeit. Es ist nicht so, dass sie darin besser sind als die Heiligen der höheren Kategorie. Doch weil die Unmündigen ihrer mehr bedürfen, sind sie darin geschickter, als sie es in anderen Gnadenerweisen sind. Die Buße ist mehr ihr Tätigkeitsgebiet und ihre Beschäftigung. Die meisten der jüdischen Heiligen unter dem Alten Testament haben ständig Buße getan und sind umgekehrt. Ein Wort, welches in diesem Abschnitt der Heilsgeschichte sehr oft benutzt wird, zusammen mit Weinen und Trauern, was zur Buße gehört. So war es auch zur Zeit von Johannes. Die Früchte sollten derartig sein, dass sie der Buße als ihrer höchsten Stufe würdig sind oder ihr entsprechen. Und in Christi eigener Zeit findet man das bitterliche Weinen von Petrus und ähnliche Handlungen unter den Jüngern als das Beste, was sie erlangt haben. Dies trifft auch auf den Hebräerbrief zu. Zuerst taten die Unmündigen, die immer noch so ungeschickt im Wort der Gerechtigkeit waren, Buße von toten Werken. Die Korinther, unter denen es so viele Unmündige gab, waren dafür bekannt, Buße zu tun. Punkt 3. Buße beinhaltet das Bewusstsein der Sünde, Kummer und Bekenntnis sowie Besserung. Erstens. Das Bewusstsein der Sünde. Das erste Werk des Geistes ist, ein Bewusstsein der Sünde zu geben. Dieses lässt die Menschen Sünde nicht nur erkennen, sondern spüren, damit sie fühlen, was für eine böse Sache es ist, ein Sünder zu sein. In Ländern, wo das Evangelium gepredigt wird, gibt es in der Tat einige allgemeine Grundsätze, die wie Samen hier und dort in die Herzen der Menschen ausgestreut werden, ehe diese kraftvolle Überführung über sie kommt und der Weg bereitet wird für die Bekehrung. Solche Menschen wissen nicht nur, dass es einen Gott gibt und dass er angebetet werden sollte, was auch die Heiden wissen, sondern auch, dass der Wille Gottes die Richtschnur für die Anbetung ist. Sie sind sich bewusst, dass dieser Wille und die Richtschnur in der Schrift offenbart sind, aus der wir lernen, was das Gute ist, das, was wir tun sollen, und was das Böse ist, das, was wir unterlassen sollen, und dass der, der dieses Gesetz übertritt, sündigt. Sie wissen, dass jeder, der sündigt, den Lohn der Sünde verdient, dass jeder Sünder einen Erlöser und Mittler braucht, dass Jesus Christus, Immanuel, der Sohn Gottes und der Jungfrau Maria, der Erlöser und Mittler ist, und dass man das Heil durch Christus, durch den Glauben an ihn erlangt. Doch obwohl diese Grundsätze bekannt werden und Gott sie benutzt, um an Menschen zu wirken, führen sie, ohne dass der Geist Gottes sie in besonderer Weise anwendet und zum Ziel führt, zu keiner kraftvollen und bekehrenden Überführung. Wie viele haben diese allgemeine Vorstellung, dass sie Sünder sind, dass sie in der Tat solche Sünder sind wie Fluchende, Trunkenbolde, Unreine und so weiter, sind aber weit davon entfernt, die Hässlichkeit der Sünde zu sehen und ihre Last zu spüren, sodass sie davon Buße tun würden. Die Überführung, von der ich spreche, wird von einem Bewusstsein begleitet, dass es einem durchs Herz dringt, wie es heißt, und wird größtenteils durch eine bestimmte Sünde verursacht. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Menschen nicht von einem schlechten Wesen überführt werden, sondern von einem schlechten Leben. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. Hazael wollte dem Propheten nicht glauben, dass er eine solch verdrehte Natur hat, nein, auch Petrus nicht, dass er ein so treuloses Herz hat, bis eine schlimme Erfahrung für die Überführung sorgte. Durch die Überführung von einer besonderen Sünde, entweder ein Versäumnis oder eine Tat, kommen die Menschen dazu, an die eher allgemeine Verdorbenheit ihrer Natur zu glauben. Und dort beginnt ihr Bekenntnis und ihre Besserung. Und ich denke, dass die Beispiele von Bekehrten dies zeigen werden. Das Bild und das Bewusstsein von Sünde, das Unmündige haben und das sie dann zur Buße führt, besteht mehr darin, die Sünde in der Frucht als in der Wurzel und mehr ein sündiges Leben als ein sündiges Herz zu erkennen. Obwohl dies auch später allmählich kommt. Die Hinterlist und schreckliche Bosheit des Herzens ist eine Sache, von der nicht viele vollkommen überzeugt waren. Nein, auch die Jünger in der Zeit von Christus selbst waren dies nicht. Denn unser Heiland sagte ihnen, dass sie in diesem Punkt kein Verständnis hatten. Und der Apostel warnt die hebräischen Unmündigen, Acht zu geben, dass in ihnen nicht mehr, als ihnen bewusst war, ein böses Herz voller Unglauben oder irgendeine bittere Wurzel sei. Wenige Unmündige wissen, was in ihren Herzen verborgen ist. Petrus sagte Christus bei einer Gelegenheit, dass er ein Sünder war, doch er hätte nicht geglaubt, sein Herz sei so sündig, wie Christus ihm sagte, dass er es sehen wird. Unmündige sind darin im Allgemeinen wie fleischlich Gesinnte und andere Menschen, dass sie wissen, dass sie sündigen, aber nicht wissen, woher dies kommt. Darum beschuldigen sie gewöhnlich den Teufel und seine Versuchung, statt sich selbst und ihre eigene verdorbene Natur, wenn nicht gar Gott selbst. Zweitens, Kummer und Bekenntnis. Der zweite Schritt oder die zweite Stufe der Buße ist Bekenntnis und Kummer wegen der Sünde, ohne die es keine echte Buße gibt. Ich fasse beide zu einem zusammen, weil sie zusammengehören. Gottesfürchtiger Kummer führt zu einer völligen Buße, und dieser Kummer kann nicht im Zaum gehalten werden. Er gleicht Kohlen im Schoß, bricht sich in Bekenntnissen, Klagen und Abscheu vor sich selbst Bahn. So wie es das Erkennen und Bewusstsein gibt, wird es bei aufrichtiger Buße Seufzen und Stöhnen geben. Eine Frau könnte genauso von einem Kind in einem Traum und ohne Schmerzen entbunden werden, wie eine Seele ohne Kummer Buße tun kann. Und dieser Kummer wird von Bekenntnissen und Klagen vor Gott begleitet. Und dies ist die Art und Weise, wie diese Dinge bei Unmündigen vorkommen und zum Ausdruck kommen. Die Sache, die sie am meisten quält und folglich in ihrem Bekenntnis zuerst kommt, ist die besondere Sünde, von der sie überführt wurden. Nehmen Sie nur einmal einen Neubekehrten in der Verrichtung seines Gebets und ich garantiere Ihnen, dass Sie hören, wie er Gott überaus traurige Geschichten von dem erzählt, wovon er überführt wurde, sei es, dass er Gutes unterlassen oder Böses getan hat, welche Sünde es auch immer sei. Es ist für mich eine unfehlbare Regel, dass der Kummer und die Klage sich nach dem Erkennen und Bewusstsein richtet. Mit solchen Seelen ist es wie mit Kindern, die im Staub spielen. Sie kümmern sich nicht so sehr um den ganzen Rest wie um den, der ihnen in die Augen fällt. Sie streifen alles andere ohne viel Wirbel ab, doch wegen des Staubes in ihren Augen beginnen sie zu weinen. Von Paulus wird direkt nach seiner Bekehrung gesagt, denn siehe, er betet. Und wenn sie ihn gehört hätten, hätten sie zweifellos ein bekümmertes Beklagen seiner Verfolgung der Heiligen gehört. Eine Sache, die ihm alle seine Tage als Stachel im Fleisch fest anhaftete. Man kann auch beobachten, dass ihrem Kummer sehr viel gesetzliche Knechtschaft anhaftet, wie die Schlacke am Gold. Denn ihre Trauer geschieht eher aufgrund begangener Sünden, als dass sie sich gegen die Sünde als solche richten würde. Ihre Trauer besteht darin, dass die Sünde eine Last für sie selbst darstellt und richtet sich nicht gegen die Sünde als solche und dass sie eine Last für Gott darstellt. Sie trauern mehr über etwas, das ihrem eigenen Frieden und ihrem Heil im Weg steht, als der Herrlichkeit Gottes, obwohl dies auch ein wenig Raum einnimmt. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu, heißt es im Alten Testament. Ein erwachsener Heiliger unterlässt es nicht, wenn er wegen Sünde bekümmert ist, über das Böse nachzusinnen, das sie ihm zugefügt hat. Und Gott lässt dies geschehen, dass es so sei. Was dem Heiligen aber am meisten zu Herzen geht, ist das, was sich bei David zeigte. An dir allein habe ich gesündigt. Er konnte seine zerschlagenen Gebeine, seine Schande und seinen Schmerz besser ertragen als das Bewusstsein, dass er seinen Gott betrübt und verunehrt hatte. Die Schwäche armer Unmündiger aber, denen Gott dennoch barmherzig sein wird, ist, dass sie zwar dann und wann um Gottes Willen seufzen, aber vielmehr um ihrer selbst Willen stöhnen. Sie sind darin am besten, was mehr natürlich ist, der Sünde wegen bekümmert zu sein, weil sie sich selbst geschadet haben. Glaube und Hoffnung sind aber ganz und gar übernatürlich und werden von ihnen deshalb eher kläglich ausgelebt. Ferner können sie beobachten, dass genauso wie das Erkennen und Bewusstsein einer besonderen Sünde als erstes in ihnen erweckt wird, sie einen allein erschrecken und sie denken, dass sie keine anderen Sünden oder nicht mal alle anderen Sünden zusammen eine solche Wolke zwischen Gott und ihnen sind wie diese eine Sünde. Und sie sind nicht so sehr an allgemeiner Vergebung interessiert, wie an der Vergebung dieser einen Sünde. Sie schreien in der Tat manchmal allgemein auf: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Doch am meisten klagen sie über jene besonderen Sünden und über solche von der Art, die Satan allgemein am liebsten schickt. Was aber das heimliche Lauern oder die Lust oder Gott im Herzen zu hintergehen oder geheimer Stolz oder Liebe zur Welt und so weiter betrifft, diese Dinge, die für erwachsene Heilige große Prüfungen sind, davon nehmen Unmündige wenig Notiz. Wenn sie bekümmert sind, sind sie wahrhaftig schwer bekümmert und lehnen es wie Rahel manchmal ab, sich trösten zu lassen. Manchmal stehen sie in der Gefahr, von allzu viel Kummer und Verzweiflung verschlungen zu werden. Für ihren Kummer und ihre Verzweiflung gibt es zwei Gründe. Erstens haben sie ein Bewusstsein der Sünde, aber nicht der Vergebung. Sie sind von der Sünde überführt, aber nicht von der Gerechtigkeit. Nun nimmt zwar ein Bewusstsein der Vergebung nicht allen Kummer um der Sünde willen weg, aber doch das Übermaß davon und auch den Fluch und die Knechtschaft. Weil dies aber von Unmündigen nicht völlig verstanden wird, sind sie oft bekümmert, wie Menschen ohne Hoffnung. Zweitens sehen sie, dass ihre Verdorbenheit noch stark und nicht gebändigt ist, und damit wächst wiederum ihr Kummer. Weil ihre Sünde nicht überwunden ist, denken sie, sie wird das nie sein und sie werden eines Tages verloren gehen. Obwohl sie oft Buße getan haben, wird oft der Geschmack und die Bitterkeit ihrer vorigen Sünden von Satan frisch und stark gehalten, und sie fürchten sich und trauern verzweifelt. Doch dieser Kummer selbst ist beklagenswert. Er ist so niedrig und käuflich. Denn sie glauben gar, sich auf diese Weise bei Gott besser zu machen, indem sie Gott so viel Kummer für so viel Sünde zahlen. Und sie schauen nicht auf Jesus Christus, das Sündopfer und den Fürsprecher, wie sie es sollten. Neben der Bestätigung dieser Dinge aus der Erfahrung junger Bekehrter, wird das alles reichlich durch die Geschichte vom verlorenen Sohn gezeigt. Nachdem er lange tot in Sünden war, geht er in sich und wird von seinem bösen Leben und folglich seinem eigenen verlorenen, ruinierten und entsetzlichen Zustand überführt, was genau der Dreh- und Angelpunkt ist, aufgrund dessen er zu seinem Vater geht. Das erste Bewusstsein ist nicht die Sünde gegen Gott, wenn dies auch später kommt, sondern wider sich selbst. Er entschließt sich, zu gehen und seine Sünde zu bekennen, sich Gott zu verpflichten und ihm um Lohn als angeheuerter Knecht zu dienen. Doch sobald der Vater ihn geküsst und ihm seine Liebe zugesichert hat, spricht er, obwohl er weiterhin seine Sünde bekennt, kein Wort mehr davon, dass er ein angeheuerter Knecht sein möchte. Diese armen Unmündigen kommen also in einem rührseligen Zustand zu Gott und verpflichten sich Gott wie Mietlinge. Sie haben Angst, verdammt zu werden, und damit das nicht geschieht, wollen sie Gott lieber mit Gebet und Tränen Tag und Nacht dienen. Doch nachdem Gott sie geküsst hat, bleiben sie im Haus als Söhne, die ihm dienen und nicht als Knechte. Erwachsene Heilige tun viel mit wenigem, während Unmündige wenig tun, obwohl sie viel Getue um alles machen, was sie tun. Liebe und Glaube verrichten an einem Tag mehr, als die Furcht in vielen Tagen oder Jahren wird tun können. Punkt 3. Besserung. Der höchste Grad der Buße ist nicht für tote Werke, sondern von den toten Werken. Es gibt eine Besserung und Früchte, die der Buße würdig und angemessen sind. Menschen, die Buße tun, sagen nicht nur, was habe ich getan? Und trauen darum, sondern, was, Herr, willst du, dass ich tue? Und sie unterwerfen sich einem Weg des Gehorsams. Als Johannes der Täufer zu Früchten aufrief, die der Buße würdig waren, fragten die Menschen, was sollen wir tun? Und die Zöllner, was sollen wir tun? Und die Kriegsleute, was sollen wir tun? All diesen gab er Anweisungen, wie sie ihre früheren, besonderen Sünden lassen und ein neues Leben führen konnten, das ihrem früheren Leben direkt entgegengesetzt war, was die angemessenen Früchte derer sind, die Buße tun. Menschen, die aufrichtig Buße tun, streben nicht nur nach Demütigung, sondern nach Besserung. Sie tun nicht nur wegen der, sondern auch von den toten Werken Buße. Wie oder in welcher Hinsicht? Tote Werke sind die Sünden, in denen sie vor ihrer Überführung und Bekehrung nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Teufel gelebt haben. Es gibt andere Sünden, die Handlungen des Todes sind, denn fleischig gesinnt zu sein bedeutet Tod. Diese können aber streng genommen nicht tote Werke im eigentlichen Sinn genannt werden, was die Sünden von Menschen sind, die tot durch Übertretungen und Sünden sind. Und so gehen die Unmündigen kaum weiter, als dass sie die Werke des Fleisches lassen. Die Sünden, in denen sie vor ihrer Bekehrung lebten, während erwachsene Heilige nicht nur das Fleisch, sondern auch die Lüste und Leidenschaften abtöten. So handelte der verlorene Sohn. Er verschwendete keine Zeit und kein Geld mehr mit Huren und einem zügellosen Leben. Zachäus begann, barmherzig zu sein und jedes Unrecht wieder gut zu machen, das er jedermann getan hatte. Und so wurde Paulus vom Verfolger zum Prediger Christi. Der Kerkermeister wird von jemandem, der Wunden schlug, zum Arzt und wäscht die Striemen ab, die er geschlagen hatte. In der ganzen Schrift werden Sie sehen, dass Unmündige wieder sich selbst rein werden. Sie werden nicht sehen, dass sie bei den Sünden bleiben, von denen sie zuerst als schuldig überführt wurden. Darin besteht ihre Buße von den toten Werken. Die erste Fähigkeit von Unmündigen besteht also darin, dass sie die erste Portion der Milch des Evangeliums trinken, die Buße von den toten Werken.